Freakshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Die Flugshow. Sie fliegt weiter und sie hat heute wieder ein pickepacke volles Programm. Wir müssen über einiges sprechen, über Sportliches, aber leider auch über Geschichten, die abseits des Sportlichen geschrieben wurden und die uns heute ja nicht so glücklich machen. Dennoch wollen wir euch mit einem coolen Programm versorgen. Wir, das bin einmal ich, Tobias Ruf, Wintersportchef bei Chiemgau 24 und habe Gott sei Dank bei so vielen Themen auch wieder zwei kompetente Partner an meiner Seite. In München war dieser Mann eine Institution, aber auch seit seinem Wechsel nach Österreich hat er nichts an Glanz eingebüßt. Mit seinen messerscharfen Analysen durchbricht er jede Grundwissenslinie und ist mein persönlicher Goat, wenn es um weggeschnappte Podestplätze geht. Hier ist der Quarterback der Flugshow Buccaneers, der Tom Brady aus Niederösterreich. Gernot Clement, ich grüße dich, Gernot.
Wow, bin begeistert. Hallo zusammen, hallo an alle Flugshow-Hörerinnen und Hörer da draußen. Grüß euch.
Wunderbar. Ja, und Football-Fans freuen sich auf die Halbzeitshow im Super Bowl. Skispringen-Fans freuen sich auf seine Analysen. Er ist der Jüngste im Team, aber bereits heute Weltklasse und in seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende. Der Quarterback der Flugshow City Chiefs, der Patrick Mahomes aus dem verschneiten Ostwestfalen. Hi, Louis Holuch, grüße dich.
Servus Männer, servus liebe Hörer. Und ich muss mich an dieser Stelle mal als absolute Football-Noob outen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber ich freue mich sehr über dein Kompliment. Vielen Dank dafür.
Dito. Keine Ahnung
heute,
von diesem Sport.
Heute ist Super Bowl. Es spielen die Tampa Bay Buccaneers mit dem Quarterback Tom Brady gegen die Kansas City Chiefs mit dem Quarterback Patrick Mahomes. Und ich habe euch quasi jetzt hier die Hauptrolle eines der größten Sportereignisse der Welt zugeschrieben. Also da merkt ihr mal, welche Wertschätzung ihr eigentlich bei mir genießt. Und deswegen...
Ja, dann spielen wir hoffentlich heute nicht gegeneinander, sondern miteinander, weil das ist ja der Sinn der Veranstaltung hier, habe ich gehört.
Solange der eine dem anderen nichts wegschnappt, ist es stets ein Miteinander hier bei uns. So, heute ist Super Bowl, aber wir sprechen über Skispringen und ich habe es gesagt, wir haben ein volles Programm. Wir haben drei Skispringen der Damen in Hinzenbach gesehen und zwei der Herren in Klingenthal. Ja, und Hinzenbach hat doch sehr, sehr viele Geschichten geschrieben. Deswegen fangen wir heute mit den Damen an und kommen dann später zu den Herren. Ja, eigentlich hätten wir lustige, kuriose Geschichten vorne weggeschoben, aber es ist dann heute was passiert, das uns doch etwas bestürzt zurücklässt. Eirin Maria Kvandal, die junge Norwegerin, ist schwer gestürzt. Das sah sehr böse aus. Luis, da wird leider das Knie kaputt sein. Wie hast du es wahrgenommen, das, was heute passiert ist?
Ja, ich muss dazu sagen, also bis sie die Landung quasi versucht hat zu setzen, fand ich den Flug wirklich sehr, sehr schön, wie man es von ihr eigentlich gewohnt ist. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass sie die Landung diesmal im Griff hatte, was ja in dieser Saison auch ab und an mal schon ein bisschen wackelig bei ihr auch war. Aber dann hat das Knie einfach sofort nachgegeben und alle wussten, okay, es ist hier wirklich was passiert. Ich habe auch versucht, mit norwegischen Kollegen schon zu sprechen, ob die schon was Genaueres wissen. Also sie ist jetzt im Krankenhaus in Linz und wird dort untersucht. Stand unserer Aufnahme haben wir noch keine Diagnose, aber es wird schwer davon ausgegangen, dass das Kreuzband und eben auch der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen ist, was natürlich automatisch das Saisonaus bedeuten würde. Und wer die Bilder gesehen hat, ja, dem bleibt eigentlich auch nicht viel Optimismus übrig. Sehr schade, weil ja, einfach eine tolle Springerin, auch mit einer tollen Geschichte, wie wir jetzt erfahren haben. Also sie ist schon mit einer angeborenen Rückenkrankheit auf die Welt gekommen, die dann vor 2 Jahren quasi repariert wurde im Allverfahren. Sie hat 22 Metallschrauben im Körper und 2 Metallplatten. Und da ist es eigentlich ein Wunder, dass die so tolle Leistungen imstande ist zu leisten. Und ja, deswegen ja, ist der Eindruck dieses eigentlich sportlich so tollen Wochenendes nach diesem Sturz leider Gottes sehr getrübt, muss man sagen.
Ja, Luis, du hast jetzt eh schon alles dazu gesagt. Ich will nur einen kleinen Punkt ergänzen. Nämlich will schon Kritik äußern an der Regie und an den Fernsehbildern generell, weil natürlich war es super, dass dann direkt weggezoomt wurde, dass man diese Bilder nicht von nächster Nähe sehen konnte. Aber als das dann plötzlich nochmal die Slow Motion von dem Sturz kam, dann habe ich mir gedacht, danke für nichts, Leute, weil genau diesen Sturz wollte niemand nochmal sehen.
Absolut, bin ich bei dir. Kam mir auch ehrlich gesagt zu oft. Unsere Hörerin Rian Minini hat gefragt, war dieser Sturz absehbar?
Das ist eine extrem schwierige Frage. Also man muss dazu sagen, Eirin ist am Samstag in der Qualifikation schon mal gestürzt. Es hat nur außer den Leuten, die den Live-Ticker verfolgt haben, niemand mitbekommen. Und ich habe mich dann schlau gemacht. Ich habe die Anniken Morg dann gefragt, die fürs norwegische Fernsehen co-kommentiert, auch eine ehemalige Springerin, die auch unseren Podcast hört. Deswegen schöne Grüße an der Stelle. Und sie meinte, dass sie ja, dass der Sturz vom Bewegungsbild her ziemlich ähnlich aussah zu dem heute, nur dass Eirin gestern halt eben zur Seite gefallen ist und nicht nach vorne. So gesehen könnte man schon sagen, ja, der war irgendwo absehbar und wir haben auch die ganze Saison irgendwie schon bemerkt, dass sie Schwierigkeiten hat, die Landung zu setzen. Dass es dann aber so krass wird, das hat, glaube ich, keiner kommen sehen. Zumal Christian Mayer, der Trainer, ja in jedem Durchgang sogar noch für sie verkürzt hat, damit es eben nicht so weit geht. Ja, also deswegen, ja, Kurzfazit, also in der Schwere hätte man es sicherlich nicht kommen sehen, dass was passiert oder dass sie stürzt, damit musste man leider die ganze Saison über schon irgendwie rechnen.
Ich glaube, dass es aber trotzdem eine zusätzliche Belastung für den Kopf ist, wenn man weiß, man ist zuletzt schon einige Male nicht wirklich gut gelandet, weil dann konzentriert man sich doppelt und dreifach drauf, dass man jetzt den Telemark setzt. Und man weiß genau, in solchen Momenten könnte es dann schief gehen. Also klar, dass der Sturz absehbar war, das kann man natürlich so nicht sagen. Aber dass da schon eine gewisse Belastung mit dabei war im Kopf auch, weil man sich gerade bei diesem Sprung dann doppelt und dreifach konzentrieren will, um einen guten Telemark zu machen, das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Und ja, leider ist es halt nach hinten losgegangen heute bei ihr.
Genau. Bleibt uns nichts weiter übrig, an dieser Stelle natürlich gute Besserung, gute Genesung zu wünschen und zu hoffen, dass sie mit der ganzen Vorgeschichte, Luis, vielen Dank auch dafür, dass sie ihr Kämpferherz nicht verliert und sich auch von dieser extrem schweren Verletzung erholt. Es hat ja für sie im Endeffekt sportlich, hat sie schon auch daran angeknüpft, was sie uns in den letzten Wochen geboten hat und hat da einen Podestplatz für Norwegen im Endeffekt auch eingesprungen. Also sie ist beim ersten von drei Wettkämpfen auf den dritten Platz gesprungen und insgesamt hat Norwegen hier drei Podestplätze an drei Tagen geholt. Auch Silje Opseth hat ein tolles Wochenende mit zwei dritten Plätzen gesprungen. Maren Lundby, wenn sie springen durfte, dazu kommen wir gleich, war auch sehr konstant. Also klar, dieser Sturz trübt alles. Sportlich sind die Norwegerinnen, Luis, aber auf einem sehr guten Weg.
Ja, das muss man definitiv sagen. Auch heute war es ja gerade für Silje Opseth keine einfache Situation, weil sie nach Eirin Maria Kvandal eben an der Reihe war und wie sie damit umgegangen ist, wirklich, wirklich bemerkenswert. Und ja, Eirin selbst, wie du sagtest, hatte auch eigentlich an sich ein gutes Wochenende und Maren Lundby, ja, war die einzige, die nachhaltig unter diesem, ja, nennen wir es mal Fauxpas, leiden musste, dass die Ski eben nicht mit aus Oslo nach Frankfurt kam. Für die anderen, die am Freitag ihre Ski vermisst haben, wurde Ersatz gefunden. Also Thea Minjan Bjørset ist dann mit Ski von Chiara Hölzel beispielsweise gesprungen. Anna Odine Ström hat sich Ski von Agnes Reisch geborgt. Also auch da wirklich schöne Solidarität auch unter den Athletinnen. Und bei Maren Lundby war das Problem zum einen die Skilänge, weil sie ja doch nochmal ein Stückchen größer ist als Athletin, also 1,74. Und dann springt sie aber noch ein besonderes Bindungssystem und deswegen ja, ließ sich da am Freitag kein Ersatz mehr auftreiben. Und ihr hätte man es wirklich gegönnt, dass sie jetzt endlich mal ihren ersten Podestplatz in der Saison einfährt. Das hat aber noch nicht geklappt. Aber ich denke mal, mit zweimal Platz 5 kann sie dann am Ende auch ganz gut leben.
Genau. Also wer es nicht mitbekommen hat, die Springerinnen waren da, das Material war aber nicht da. Als es am Freitag dann in die Qualifikation und in den ersten Wettkampf ging, waren im Endeffekt die Ski einfach nicht da. Die sind dann, sind die Freitagabend gekommen, Luis, oder am Samstag, weißt du da?
Nee, am Freitagabend noch. Also es war kurioserweise sogar so, dass die norwegischen Damen mit der Herrenmannschaft zusammengeflogen sind, aus Oslo nach Frankfurt. In dem Fall die COC-Mannschaft, weil die nach Willingen gereist sind. Aber auch bei denen gab es Springer, die keine Ski hatten. Also ist dann wohl ein nachhaltiges Versäumnis der Airline, die wir an dieser Stelle nicht nennen werden, gewesen. Und ja, so hat sich dann das Team schon am Donnerstagabend, als sie angereist sind, noch erkundigt. Ja, gibt es denn irgendeine Möglichkeit? Und so nach und nach hat sich das Puzzle dann ergeben. Nur wie gesagt, Maren Lündby ist dann am Ende leer ausgegangen.
Genau. Kommt immer wieder vor. Es hat vor einer knappen Woche die deutschen Snowboarder erwischt, die in Moskau ihre Weltcups gefahren sind und auch da erstmal die Boards nicht da waren. Passiert leider immer wieder. Jeder hat schon mal mit einem verlorenen Koffer zu tun gehabt. Also mir ging es zumindest so, euch hoffentlich noch nicht, aber es macht keinen Spaß. Vor allen Dingen, wenn man in Seoul für die Olympische Spiele ankommt. Draußen hat es minus 25 Grad, man selber nur einen Jogginganzug an, weil es in Deutschland 10 Grad hatte. Und dann ist dein Koffer weg mit allen Winterklamotten und du gehst zur Tür raus und merkst so, ha, ein bisschen frisch hier. Okay, das nur am Rande. Aber ist ja dann im Endeffekt noch angekommen und sind Dinge, die passieren. Jetzt hast du, Luis, schon cool skizziert, wie der Zusammenhalt innerhalb dieser Damen-Skisprung-Community ist. Und eine Geschichte haben wir uns da besonders rausgepickt und uns entschieden, dass der Adler der Woche, und es soll natürlich auch mit einem schönen Jingle gewürdigt werden.
Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
Diese Woche an wen geht, Luis?
An Josephine Pannier aus Frankreich. Denn auch die war ja bei dieser Skileierei, beim Skiverleih, kann man ja in diesem Fall tatsächlich sagen, voll mit involviert.
Der Hinzenbacher Skiverleih.
Ja, der Hinzenbacher Skiverleih, proudly sponsored by International Friends oder so ähnlich. Denn sie war diejenige, die Silje Opseth ein paar Ski ausgeliehen hat. Das war auf den ersten Moment gar nicht so einfach zu erkennen, denn sie haben es lustigerweise so gemacht, dass die Ski aus zwei unterschiedlichen Paaren zusammengestellt wurden. Das konnte man daran erkennen, dass eben ein Ski einen Sponsorenaufkleber hatte und der andere nicht. Und es war witzigerweise dann so, dass Silje Opseth am Freitag trotz des ungewohnten Materials in die Top 10 springen konnte, nämlich auf Platz 8. Aber Panniers Leistung hat nicht drunter gelitten, sondern sie hat vielmehr ihr bestes Weltcup-Ergebnis überhaupt eingefahren. Ihr erstes Top-10-Ergebnis mit dem 7. Platz. Und ja, wer sich so verdient macht um den Zusammenhalt in der Skisprungszene. Und wie gesagt, es war auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Man denkt an etwaige Japan-Wettkämpfe zurück. Von dem her ist der Adler der Woche in diesem Fall hochverdient.
Absolut. Fairplay soll gewürdigt werden. So, ein weiteres Thema, was ja doch schon auffällig war an den drei Tagen in Hinzenbach. Und da hat uns auch der Hörer, die Hörerin Pauli 1602 gefragt, was sagt ihr zu den vielen Disqualifikationen, die es gab? Es ging ja da, wie so oft, um das Thema Anzüge. Also meine Warte ist, das hatten wir im Vorgespräch auch, irgendwie ist gefühlt in jedem Jahr mal ein Wettkampf dabei, wo sowas in gehäufter Form vorkommt. Wir hatten das letztes Jahr bei den Herren gesehen, haben es jetzt auch in Hinzenbach gesehen, haben es auch hier schon öfter thematisiert. Anzüge ist eine unglaublich sensible Geschichte. Ja, wir reden hier von dehnbaren Materialien, die oft natürlich so weit ausgereizt werden, dass nicht mehr viel Spielraum besteht. Und dass da dann mit entsprechend strenger Kontrolle natürlich auch viele durchs Raster fallen können, kommt vor. Wir stehen unmittelbar, es sind jetzt noch knapp 2,5, 3 Wochen vor der nordischen Ski-WM und man will im Hinblick darauf natürlich auch schon ausreizen, wie weit kann ich gehen, was ist möglich. Und ja, es hat halt relativ viele erwischt an diesem Wochenende, aber das ist jetzt nichts, was sich durchziehen wird, was wir an jedem Wochenende erleben werden. Da haben jetzt mal einige auf den Deckel bekommen, auch große Namen, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Und das sind dann oft die klaren Signale, die der Verband auch setzt. Hey, ihr als Teams, passt auf. Es gibt Grenzen und es gibt Regeln und die sind einzuhalten und davor sind auch die großen Namen nicht gefeit. Und ich find's gut, dass man auch sagt so, hey, Sarah Takanashi, du hast zwar sportlich alles zerlegt an diesem Wochenende, aber wenn der Anzug nicht passt, dann passt er nicht. Marita Kramer, du kommst hier als Gesamtweltcup-Führende her. Wenn es nicht passt, ist auch dein Heimweltcup, dann passt es nicht. Also, nur für euch zur Einordnung, es gibt immer wieder diese Events, wo das passiert und ich glaube, dass daraus jetzt viele auch ihre Lehren ziehen und in Oberstdorf nicht, wenn die WM dann ansteht, nicht sagen, ah, wir reizen jetzt mal alles aus und riskieren damit eine Disqualifikation. Ich habe es angesprochen, Gernot, die Marita Kramer wurde unter anderem auch disqualifiziert. Insgesamt hat sie eigentlich ein gutes Wochenende hingelegt, aber man war natürlich verwöhnt von ihr. Wie bilanzierst du denn A, ihre Leistung an diesem Wochenende und insgesamt das, was die österreichische Mannschaft uns in Hinzenbach gezeigt hat?
Ja, ich glaube, grundsätzlich muss man mal sagen, dass der Umstieg von Titisö Neustadt auf die Normalschanze in Hinzenbach natürlich nicht der einfachste ist. Also ich glaube, wirklich, wer sich viel mit Skispringen beschäftigt, der hat jetzt nicht unbedingt erwartet, dass Marita Kramer da dreimal gewinnt. Ich glaube, Luis, das kannst du auf jeden Fall so bestätigen, er nickt. Dementsprechend würde ich sagen, ja, es stehen 2 vierte Plätze und eine Disqualifikation. Es ist natürlich nicht dieser Siegeszug, den sie konnte ihn nicht fortsetzen. Aber dennoch, abgesehen von der Disqualifikation, muss Sarah Marita Kramer doch zufrieden sein. Und das ist sie, glaube ich, auch mit dem Wochenende. Es war natürlich die Geschichte mit der Disqualifikation gestern schon eine besondere. Sie war sehr niedergeschlagen dann im Interview im ORF, hat doch gar nicht wirklich einen Satz rausbekommen. Sie hat gesagt, sie wurde schon verwarnt, dann hat man den Anzug auch nachgenäht, aber es hat dann trotzdem nicht gereicht. Ich finde es ein bisschen schwierig, dann zu sagen, ist das jetzt Eigenverschulden, ist das fehlende Sorgfalt? Es ist natürlich dann schwer, jetzt einen Schuldigen auszumachen. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass die Kontrolleure da jemanden was Böses wollen. Dementsprechend hat es ganz einfach nicht gepasst und ja, muss man schauen, dass es dann einfach beim nächsten Mal regelkonform ist. Ansonsten, gut, Marita Kramer hat zwar nicht mehr viel Vorsprung, aber sie ist nach wie vor die Leaderin im Weltcup. Das ist auf jeden Fall mal was Positives und abgesehen von ihr, Daniela Jeraschko-Stolz hat mit Platz 6, 4 und 8 auf jeden Fall solide Leistungen gezeigt, finde ich. Sie war auch sehr, sehr lustig heute nach dem Wettkampf, als sie dann im Interview kurz gesagt hat, sie hat Werbung fürs Skifliegen gemacht, aber mit Betonung auf Schief. Also sie auf jeden Fall auch eine, die gut performt hat und die auch eine ganz wichtige Persönlichkeit, finde ich, ist im Weltcup bei den Damen. Und ja, als Drittes würde ich auf jeden Fall Chiara Hölzl noch gern herausheben, weil sie hat heute mit dem 9. Platz am 3. Wettkampf doch gezeigt, dass die Formkurve ja nach oben geht im Hinblick jetzt auch auf die nordische Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Also kein perfektes, aber ein grundsätzlich schon gelungenes Wochenende, würde ich sagen.
Okay, dann danke Gernot für die Zusammenfassung des österreichischen Teams. Kommen wir zum deutschen Team und Bundestrainer Andreas Bauer hat heute im ZDF gesagt, dass er einen Fortschritt erkannt hat im deutschen Team. Er hat jetzt nicht von einem Quantensprung gesprochen, aber er hat punktuell schon kleine Fortschritte gesehen. Ich gebe es plump weiter. Luis, hast du das auch gesehen?
Wenn man Stabilisation als Fortschritt einstufen möchte, dann würde ich dem Andreas Bauer durchaus zustimmen. Ja, also man kann schon sagen, dass sich grundsätzlich zumindest die drei Springerinnen, über die wir uns ja hauptsächlich unterhalten, sprich Katharina Althaus, Anne Ruprecht und an diesem Wochenende logischerweise auch Carina Vogt, dass die ihr Niveau verfestigen, sprich Katharina Althaus beißt sich jetzt in den Top Ten fest, Anne Ruprecht kratzt an den Top Ten, an einem guten Tag, fällt aber auch selten aus den Top 20 raus und Carina Vogt, ja, nur ein knappes Stück dahinter. Das würde ich schon sagen, das ist ein Fingerzeig. Das ist gut zu sehen, dass das im deutschen Team passiert. Was allerdings die Athletinnen dahinter angeht, da tut's mir leid. Also bis auf Agnes Reisch jetzt am Sonntag, wo auch nur der erste Sprung gut war, sehe ich da keinen Fortschritt. Also Juliane Seifert hat sich dreimal nicht qualifiziert. Also das ist im Vergleich zu TTC Neustadt, was ja auch schon nicht gut war, ein Rückschritt. Und Luisa Görlich hat nur am Samstag punkten können. Ja, da muss man sich dann auch beim Deutschen Skiverband doch ein bisschen mehr, leider Gottes, von den Damen erwarten.
Absolut. Und es kam die letzten Jahre immer mehr und es sind einige am Start. Die Ergebnisse sprechen ein bisschen für sich und ich glaube, das sind leichte Parallelen auch zu den Herren, über die wir danach noch sprechen, dann an manchen Stellen zu erkennen. Wollen wir über zwei Namen sprechen, die es besonders gut und wirklich unglaublich stark gemacht haben an diesem Wochenende. Und ich will mit Sara Takanashi beginnen. Die hat ja von einer Disqualifikation aufgrund des Anzuges ausgebremst, ansonsten ein nahezu perfektes Wochenende hingelegt, Luis.
Ja, so ist es. Sie hat etwaige Rekorde ausgebaut, also vor allem natürlich ihren eigenen Weltcup-Rekord an Siegen. Also es steht jetzt bei 59, auch eine Zahl, die völlig wahnsinnig ist eigentlich. Und das bei jetzt 152 Starts, wenn ich richtig liege. Also ein Drittel ihrer Springen hat sie gewonnen, das ist schon Wahnsinn. Und zwei Dritteln stand sie auf dem Podest. Und jetzt auch in Hinzenbach, das war jetzt ihr achter Tageserfolg bei insgesamt 17 Springen, also auch da kann man nicht von Zufall sprechen. Und vor allem, wie sie heute im Finaldurchgang, wo sie ja wirklich nochmal unter Druck gesetzt worden ist, von den Springerinnen, die vor ihr dran waren, wie sie da bei 92,5 Metern in Telemark reinknallt, mit vollster Überzeugung, spricht dafür, dass ja sie im Grunde genommen wieder sehr nah an ihrer alten Form ist, die sie zu den Erfolgen vergangener Tage definitiv geführt hat.
Luis, ich fand es auch unfassbar stark, was Sara Takanashi da geleistet hat. Ich glaube, sie hätte ja wohl auch den Freitag gewonnen, wenn sie nicht disqualifiziert worden wäre. Was mir dazu noch einfällt, ich habe mir ihre Seite angeschaut und ihre Platzierungen und habe mir dann gedacht, naja, die Takanashi, eigentlich ist ein Top-15-Platz fast schon eine Beleidigung für sie.
Ja, ist so. Also wenn man sich die Disqualifikation wegdenkt, gibt's glaube ich nur zwei oder drei Resultate, wo sie außerhalb der Top 15 gelandet ist. Und das allein spricht ja schon dafür, ja, welches Niveau sie hat. Und vor allem, man muss ja jetzt auch sagen, es ist die 10. Weltcup-Saison und sie ist seit Beginn an dabei, hat auch einige Veränderungen mitgemacht, was das Material und den Sprungstil angeht. Und ja, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Also das Einzige, was ihr tatsächlich fehlt, ist ein Weltmeister- oder Olympiatitel. Weil den hat sie bislang noch nicht und ich glaube, die Frau gibt auch nicht Ruhe, bis es dann mal erreicht hat.
Okay, und die Chance dazu, diesen Makel zu beseitigen, die wird sie bald haben. Ja, Sara Takanashis tolles Wochenende führt dazu, dass sie inzwischen Dritte im Gesamtweltcup ist mit 426 Punkten. Marita Kramer führt mit 460, hätte Takanashi springen können. Aber auch Kramer wurde einmal disqualifiziert. Ich glaube, es ist unseriös, da jetzt irgendwas abzulesen. Aber Takanashi ist nur Dritte im Gesamtweltcup, weil eine Dame Zweite ist. die tatsächlich nur noch 9 Punkte hinter Kramer liegt und die, boah, auch ein echt bombenstarkes Wochenende uns da gezeigt hat in Hinzenbach. Nika Krishna aus Slowenien zusammen mit ihrer kongenialen Partnerin Emma Klinic. Die beiden sind echt gut und Krishna super stabil, ne?
Ja, kann man nicht anders sagen. Also Platz 1, Platz 2 und nochmal Platz 2 sprechen ja auch schon Bände. Und das gleiche Gefühl, was ich bei Emma Klinitz hatte, das hat sich bei Nika Krishna dann aufgelöst, weil sie sich endgültig dann belohnen konnte am Freitag und in diesem Zitterduell die Oberhand behalten hat und ihren ersten Weltcupsieg eingefahren hat. Bei Emma Klinitz wiederum hatte ich so ein bisschen den Eindruck, das hat ihr schon einen Knacks gegeben. Also sie war jetzt schon das zweite Mal in der Saison sehr nah dran. Es hat wieder nicht viel gefehlt auf den Sieg, aber dann am Samstag und am Sonntag ging es dann nicht mehr so gut mit Platz 10 und Platz 13. Aber sie ist mit Sicherheit ein Grund dafür, warum Nika Krishna ihren Sprung in diesem Saison auf ein neues Level gehoben hat. Und wir hatten das ja in der Vorschau schon thematisiert. Nika Krishna selbst war ja auch nie weit weg von diesen Top-Platzierungen. Aber dass sie jetzt diesen Schritt in dieser Saison gemacht hat und vor allem in welcher Konstanz sie unterwegs ist, ist natürlich zum einen ihrer teaminternen Konkurrenz zu verdanken, denn die Sloweninnen sind ein unfassbar starkes Team. Zum anderen aber auch, weil sie sich selbst enorm weiterentwickelt hat und mittlerweile auch gute Landungen setzt, was in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall war.
Und das ist ja so ein Faktor, der im Skispringen unglaublich wichtig ist. Ja, ich rede da primär auch um die Zeit, bevor eine Saison beginnt, wenn man oft nicht so genau weiß, wo steht man denn. Mit entsprechenden Anlauflängen kann im Endeffekt jeder, der im Weltcup mitspringt, auch dir überall einen Schanzenrekord gefühlt hinknallen. Aber wenn du innerhalb eines Teams so ein extrem hohes Level hast, dann weißt du auch, woran du dich zu orientieren hast. Und diese Dynamiken, finde ich, sieht man immer wieder. Und wie du sagst, ist gerade bei den Slowenien natürlich ein Faktor, warum es so gut funktioniert. So, ich glaube, wir haben 3 ereignisreiche Tage in Hinzenbach mit all dem, was drumherum passiert ist, gut zusammengefasst. Und es wäre jetzt kommende Woche in Lillehammer weitergegangen. Leider muss der Weltcup abgesagt werden. Diesmal hängt es nicht damit zusammen, dass es wieder heißt, so ach, Damenskispringen interessiert uns nicht und bringt eh keine Kohle. Diesmal liegt es leider an Corona und an den Einreisebestimmungen, die momentan in Norwegen vorherrschen. Wir wissen, die Norweger sind wirklich die im Damenspringen auch vorangehen und da ein extrem wichtiger Faktor sind. Also Corona spielt hier leider die Rolle. Die Einreise ist nicht möglich, entsprechend auch der Weltcup nicht. Jetzt wäre vor der nordischen Ski-WM in Oberstdorf dann in Ružnov in Rumänien noch ein Weltcup angesetzt. Luis, ganz sicher ist das aber noch nicht, oder? Ob der stattfinden kann?
Ja, und das hat in dem Fall nichts mit Corona zu tun, sondern in dem Fall mit dem Wetter. Also anders als jetzt bei uns im schönen Ostwestfalen ist es in Rumänien nicht wirklich zapfig. Und wir haben heute ein paar Bilder von der Schanze gesehen, wo ja fast gar kein Schnee drauf lag. Es soll jetzt aber die Nächte, ja Anfang dieser Woche soll es knackig kalt werden. Und wie man hört, soll das jetzt auch im Laufe der Woche noch entschieden werden, ob es denn stattfindet. Wäre schade, wenn nicht, denn dann fallen nicht nur 2 Damen-Weltcups aus, sondern auch noch das einzige Mixteam-Springen im Weltcup und auch ein Herren-Weltcup. Dementsprechend drücken wir unseren Freunden in Rumänien da die Daumen, dass es noch geht, denn auch die sind ein toller Ausrichter und geben sich immer Mühe. Und so eine Normalschanze im Herren-Weltcup hat ja auch immer was, wie ich finde, mal ein bisschen Abwechslung. Ja, kann man nur die Daumen drücken, dass es sich da noch ausgeht, wie der Österreicher sagt.
Genau, und Luis, du hast erzählt, Ostwestfalen versinkt im Schnee. Dann würde ich sagen, mach die Schubkarre voll, ab nach Rumänien und schön die Schanze präparieren.
Ja? Ich wollte es gerade sagen, Tobi, an alle Hörerinnen und Hörer, die sich gerade in Ostwestfalen befinden oder da wohnen, packt eure Schubkarre, haut ein bisschen Schnee rein und ab nach Ružnov.
Genau, und wenn ihr in Niederösterreich vorbeikommt, packt's den Clement ein und nehmt ihn mit. So.
Genau, alles klar. Ich helfe euch beim Präparieren.
Chips, so viel es geht.
Okay, so, Zeit Pause. Für eine Pause. Absolut, wir machen eine Pause und kommen dann zu den Herren, die in Klingenthal gesprungen sind. Bis gleich. Wir sind zurück bei der Flugshow und die beiden Schneemänner sind Gott sei Dank noch da, machen sich dann nach der Aufnahme auf den Weg nach Rumänien. Aber jetzt wollen wir auch über die Herren sprechen. Und es war der zweite Heimweltcup in Folge, der in Deutschland ausgetragen wurde, also für die deutschen Skispringer. Eigentlich wären wir in Japan gewesen, in Sapporo, aber ihr kennt die Gründe. Der Asientrip, auch der dann nächste Woche nach Peking zur Olympia-Generalprobe gegangen wäre, wurde abgesagt. Deswegen ist Klingenthal eingesprungen und wir haben am Samstag und Sonntag jeweils ein Einzelspringen gesehen. Und dabei haben wir, ihr wisst, wir fangen hier normalerweise mit demjenigen an, der sportlich das Wochenende geprägt hat, aber dann würde jede Folge mit Halvor Egner-Granerud beginnen. Wir reden gleich noch über ihn, keine Sorge. Ich will die Folge jetzt aber mal mit einem Sorgenkind beginnen. Und das Sorgenkind heißt für mich überraschenderweise Karl Geiger. Und es ist ihm an diesem Wochenende tatsächlich passiert, dass er sich zweimal nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert hat. Es waren nur 50 Springer am Start. Qualifikation war im Endeffekt wieder obsolet und man hat das Ganze wieder Prolog genannt. Preisgelder wurden natürlich trotzdem verteilt, bei den Damen wieder mal nicht, aber ja, ist eine lange Geschichte. Gut, können wir eine eigene Sendung zu machen, aber lass uns jetzt erstmal bleiben bei dem, was sportlich passiert ist. Und Karl Geiger macht leider momentan keinen guten Eindruck und es ist für mich doch sehr seltsam, ihn so zu sehen, weil bei Karl Geiger war das, worauf man sich verlassen konnte in den letzten 2 Jahren, würde ich mal insgesamt hochrechnen, Kalle hat immer abgeliefert. Wenn er sich super wohl gefühlt hat auf einer Schanze und wenn alles gepasst hat, war er immer ein Kandidat für die Top 3, wenn nicht sogar für den Sieg. Wenn er sich nicht so wohl gefühlt hat auf einer Schanze, wenn er mal nicht das große Windglück hatte, konntest du trotzdem davon ausgehen, der Kalle macht dir die Top 10, wenn es mal schlechter läuft, die Top 15. So, es kann sich immer mal ein Wettbewerb ausgehen, wo dann echt alles zusammenkommt, dass du den zweiten Durchgang verpasst. Passiert, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ist schon vielen Springern passiert in dieser Saison. Aber er, der gerade sowieso nicht so gut in Form ist, dass er es zweimal nicht packt, finde ich schwierig. Und die Frage ist jetzt natürlich, A, was ist mit ihm los und B, wie geht's weiter? Was ist mit ihm los? Die Anfahrtshocke passt nicht. Er kommt nicht in den stabilen Absprung, den es braucht, um sein Flugsystem so in Gang zu bringen, damit er seine gewohnte Leistung im Endeffekt runterbringt. Ja, jetzt denken sich viele, ja gut, in die Hocke gehen ist ja immer die gleiche Bewegung. Dann geht's ihr mal auf die Bowlingbahn und macht immer die gleiche Bewegung und ihr werdet nicht immer einen Strike machen. So, das sind halt kleine Details, kleine Nuancen, die da momentan nicht passen. Und das wird als einer der Gründe im Endeffekt aufgeführt, warum er leistungsmäßig so weit von dem weg ist, was wir kennen von ihm und was er natürlich auch drauf hat. So, der nächste Punkt ist, glaube ich, dass so mental irgendwie eine negative Dynamik gerade drinnen ist. So seit der Vier-Schanzentournee ist so ein leichter Knick zu erkennen, der jetzt sich irgendwie gerade auf Schanzen, auf denen er sich offenbar nicht so wohl fühlt. Sakopane hatten wir, wo es gar nicht lief, jetzt in Klingenthal, wo das dann eine Art Eigendynamik annimmt. Wir stecken alle nicht drin. Was wir wissen ist, und das bestätigt auch der Bundestrainer, er ist unheimlich aufnahmefähig für Kritik. Er ist jetzt keiner, der der auf stur schaltet und sagt, ja, ich bin Skiflugweltmeister, ich war letztes Jahr Zweiter im Gesamtweltcup, ich weiß schon, was ich tue, sondern genau diese Details, um die es im Skispringen immer geht, wie eine Antwortzocke, nimmt er an und steht da in regem Austausch und will da natürlich auch schauen, dass er wieder zurück in die Spur findet, weil man sieht es ihm ja an, er ist total unzufrieden und er weiß, was er kann. Und wenn es nicht läuft, ist es schwierig, gerade innerhalb so einer kurzen Zeitspanne, weil wir saßen im Endeffekt vor 6-7 Wochen noch hier und haben den Sieg in Oberstdorf bei der Vierschanzentournee beim Auftaktspringen gefeiert und 2 Wochen vorher den Titel bei der Skiflug-WM. Und jetzt geht's plötzlich darum, dass er nicht in die zweiten Durchgänge kommt. Wie geht's weiter? Ich meine, das muss das Team am besten selbst wissen, aber es steht nächste Woche der Ersatzwettkampf für Peking in Sakopane an. Und vielleicht ist jetzt nur eine Idee von mir, wäre es tatsächlich eine Option, ihn jetzt mal rauszunehmen, ihm eine Pause zu gönnen. Es ist so viel passiert mit der Geburt seiner Tochter, mit der Corona-Infektion, Skiflug-Weltmeister, Vierschanzentournee, die dann doch wieder nicht so läuft, wie man sich's vorgestellt hat, obwohl er Zweiter wird am Ende. Es geht um nichts mehr im Gesamtweltcup. Es ist völlig egal. Vielleicht wird es ihm einfach gut tun, mal auszuschalten, mal runterzufahren und jetzt nicht gleich ihn weiter zu prügeln nach Sakopane auf einer Schanze, von der er selber sagt, es ist nicht seine Lieblingsschanze, sondern da einfach vielleicht zu überlegen, die Pause gönnen, einfach mental mal wieder durchschnaufen und dann nach Ruzhnov, wenn Gernot und Luis die Schanze rechtzeitig präparieren können, an den Start zu gehen, weil dort wird von der Normalschanze gesprungen. Das kann er, ja, und da hat er auch schon gewonnen und da könnte er sich das nötige Selbstvertrauen für die Heim-WM in Oberstdorf holen. Was auch noch für eine Pause spricht, ist, dass vor der Skiflug-WM hatte er eigentlich gedacht, dass seine Tochter schon auf die Welt kommt und er hat den Weltcup in Russland dann in Nischni Tagil dann ausgelassen und kam im Endeffekt nach einer Pause von knapp 2 Wochen zurück, wird Skiflug-Weltmeister. Vor der Vierschanzentournee, vor seinem Sieg in Oberstdorf, war er Corona-positiv, 2 Wochen in Quarantäne, kommt zurück, gewinnt das Ding. Es scheint ihm also tatsächlich gut zu tun, mal rauszugehen, mal abzuschalten. Und mei, wer zu Hause ein kleines Baby hat und so ein Familienmensch ist und so ein bodenständiger Typ wie er, glaube ich, dass bei ihm das schon Impulse freisetzen kann. Wir werden sehen, die Trainer müssen es entscheiden, er muss es entscheiden und dann hoffen wir, dass wir bald den alten Karl Geiger wieder sehen. Ich bin da aber tatsächlich zuversichtlich, wir sollten uns nicht allzu große Sorgen machen.
Ja, ich würde mich mal ganz kurz gern in die Rolle von Stefan Horngacher versetzen als Bundestrainer. Also ich würde, wie du es eben auch richtig gesagt hast, ich würde ihm vielleicht eine Pause gönnen. Ich würde es aber ihm überlassen, die Entscheidung. Ich würde das Gespräch suchen, würde sagen, Karl, du, die und die Option haben wir. Willst du das Wochenende pausieren? Vielleicht könnte man ja auch auf der WM-Schanze in Oberstdorf vielleicht ein Training ansetzen, wenn das irgendwie möglich ist. Aber ich würde es ihm überlassen, weil wir kennen es ja aus dem Skisprungsport, wenn man einmal irgendwas sucht in seinem Flugsystem, ne, dann gräbt man so lange in der Kiste und manche suchen heute noch, ne, und haben die Karriere schon beendet. Also da muss man echt aufpassen. Also ich als Stefan Horngacher, ich würde es ihm überlassen, was der nächste Schritt ist. Mhm.
Ja, da können wir auch so lange reden, wie wir wollen, Gernot. Ich glaube, sie werden uns nicht hören und sagen, ach, der Clement und der Ruf geben uns folgende Handlungshinweise.
Nein, aber ich finde es legitim, dass ich in unserem Podcast auch mal ganz kurz DSV-Bundestrainer spiele. So, ist schon wieder fertig.
Verlässt die Ratte, nimm's mir nicht böse, das sinkende Schiff, oder wie? Wir kommen gleich.
Also, obwohl er gerade erst nach Österreich zurückgezogen ist.
Vom Schneeschaufler in Rüschenhof zum DSV-Bundestrainer.
Genau. Steile Karriere.
Steile Karriere.
Respekt, mein Lieber.
Wir kommen gleich noch zum sinkenden Schiff zu Österreich. Ich würde kurz das Wochenende so ein bisschen der deutschen Mannschaft dann auch zusammenfassen. Und ja, ich habe schon Lichtblicke gesehen. Es läuft natürlich nicht alles so, wie es mal bei jedem einzelnen Springer jetzt gelaufen ist, aber punktuell waren Ansätze dabei. Konstantin Schmid zum Beispiel. Er ist zweimal in den zweiten Durchgang gekommen, hat zweimal gepunktet. Das sind schon klare Steigerungen. Und bei ihm hat man ja auch gesagt, so wäre da eine Pause nicht mal angebracht. Ich kenne da einen, weiß nicht, ob er den auch kennt, einen Luis Holuch heißt der hat das dann auch öfter mal gefordert. Und ja, es wäre auch
ist doch Schneeschipper vom Beruf, habe ich gehört.
Ja, einer der besten Schneeschipper, die ich kenne. Aber gut, was soll man werden, wenn man aus Ostwestfalen kommt? Dann wird man Schneeschipper, ja, ist klar. Und bei ihm hat's offenbar, also es lief tatsächlich gut jetzt an dem Wochenende, bei ihm hilft's offenbar, dass er weiter in dem Rhythmus bleibt und da weiter an Erfahrung sammelt und gewinnt. Wenn's nächste Woche in Zakopane wieder nicht klappt, klar, spricht man wieder drüber, ob eine Pause angebracht wäre. Martin Hamann, ähnlich wie Konsti, heute sehr, sehr starker Wettkampf, muss man sagen, super zweiter Durchgang und er zeigt schon, welches Potenzial er hat, aber klar, auch er ist noch jung und auch er muss sich an den Weltcup-Rhythmus gewöhnen, der in diesem Jahr natürlich immer verschärft ist durch eine Bubble und dass sie relativ wenig Momente haben, um auch mal abzuschalten. Pius Paschke, ja, war bester Deutscher am Samstag mit dem 7. Platz. Heute, glaube er kann mehr, aber auch die Qualifikationen waren gut. Da war er heute am Sonntag, nehmen wir auf, war er auch wieder bester Deutscher in der Qualifikation. Ich glaube 5. oder 6. war er. Der ist wieder total stabil und ist wieder der er vor der Vierschanzentournee war. Und ein unglaublich wichtiger Faktor wird er, wenn es ans Teamspringen dann bei der nordischen Ski-WM geht. Severin Freund, ja, mal besser, mal schlechter. Er kämpft. Und wenn auch die Bedingungen passen, ist er natürlich einer, der in die zweiten Durchgänge gehen kann. Wenn sie nicht passen, schwierig. Also er, Schmid und Hamann, sie pendeln so zwischen dem ersten und zweiten Durchgang. Die ganz großen Dinge können wir uns von denen nicht erwarten. Wer aber unglaublich stabil ist, auch wenn mal ein Tag dabei ist, wie am Samstag, wo er nur in Anführungsstrichen Neunter wird. Es gibt andere Nationen, die wären mit einem 9. Platz zufrieden. Gernot, ich weiß, okay, wir kommen gleich. Ja, heute im 3. Platz nur wirklich 2,8 Punkte waren es am Ende, glaube ich, Richtung Platz 1. Markus Eisenbichler, er ist schon voll da. Er ist selber sein größter Kritiker. Interviews mit ihm legendär und er scheut da auch nicht vor Worten, die ich jetzt hier im Podcast nicht wiedergeben will. Deswegen, er ist so stabil, er ist so ehrgeizig und ja, ihn werden wir in dieser Saison da oben nicht mehr wegkriegen aus den Top 10. Und wenn es gut läuft, ist er Kandidat für 3, 2, 1 und wenn es mal nicht so gut läuft, ist er eben Neunter. Er gefällt mir gut, er ist stabil und macht inzwischen, ja, heute wird er Dritter, ist aber klar zu spät am Tisch. Das heißt, wir haben bei ihm immer die Option, wenn wirklich alles mal 100% aufgeht, kann er auch mal wieder ganz nach vorne springen. Und ich finde die Energie super, die er ausstrahlt und deswegen kann man bei ihm tatsächlich ein gutes Wochenende attestieren. Unsere Stammhörerin, die Lea, vom Instagram-Channel Markus Eisenbichler Best hat uns gefragt, kann der Alsei den Granerüd in der Gesamtwertung noch abfangen? Luis, du schnaufst schon.
Also so sehr man sich das aus deutscher Sicht noch wünschen würde, ich glaube es nicht. Und das liegt jetzt nicht unbedingt am Alsei selbst, sondern einfach an dem Gegenspieler, mit dem er sich misst. Denn der Kollege Granerüd hat es ja an diesem Wochenende auch unter Beweis gestellt, dass er derjenige ist, den es zu schlagen gilt. Und ja, wenn du in so einer Form bist, mit der du Stand jetzt quasi 50% aller Springen gewinnst, dann können die anderen im Prinzip machen, was sie wollen. Also sie können die Schanze auch selber präparieren. Auch das gibt ja am Ende keine Bonuspunkte. Und dann, ja, bist du quasi best of the rest, auch wenn es ein bisschen hart klingt.
Er hat 10 Weltcup-Springen gewonnen in dieser Saison. Es ist das 4. in Folge. Egal welche Schanze, egal welche Bedingungen, er knallt die Dinge runter. Also Lea, Luis hat es gesagt, wir würden es uns alle wünschen. Aber wenn Granerüd gesund bleibt, was wir alle hoffen und wünschen. Keine Chance. Dann geht das gelbe Leiberl in diesem Jahr nach Norwegen und das auch völlig verdient. Jetzt, Gernot, haben wir Granerüd schon über alle Maßen gelobt. Wahnsinn, wie stabil er ist, wie er auch diesen ganzen Druck wie er dem immer wieder standhält, finde ich echt beeindruckend. Es ist das erste Jahr auf diesem Niveau, auf dem er springt. Der Hype ist riesig inzwischen in Norwegen und der knallt die Dinge runter, als hätte er nichts anderes gemacht bisher in seinem Leben. Und es gibt dann noch einen Österreicher im Hintergrund, der ja durch geschickte taktische Entscheidungen, vor allem auch an diesem Wochenende, da war es sehr, sehr auffällig, seine Aktien dran hat. Und der Österreicher bist ausnahmsweise nicht du, Gernot.
Ich bin ja jetzt deutscher Bundestrainer. Nee,
deswegen läuft's nicht,
du
oder?
Du sprichst ihn an. Nee, Spaß beiseite. Ja, du hast ihn schon angesprochen, Alex Stöckl. Mir ist das halt eben aufgefallen an diesem Wochenende, weil klar, bei Halvorgnar Granerud, uns gehen da auch jetzt schon Woche für Woche ein bisschen die Superlativen aus, weil die Sprünge sind wirklich größtenteils makellos. Aber was sehr auffällig war an diesem Wochenende, war, dass sowohl Freitag als auch Samstag als auch Sonntag Halvorgnar Granerud natürlich immer gewonnen hat. Er hat ja auch den Prolog am Freitag schon gewonnen. Und immer auch aufgrund einer Coaching Decision von Alex Stöckl. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht genau wissen, was eine Coaching Decision ist, vor dem Sprung von Halvorgnar Granerud beantragt der Cheftrainer, dass man eine Luke oder wie viele Luken man auch immer nach unten gehen will, aber im Normalfall eine Luke nach unten geht. Und das hat Alex Stöckl an allen drei Tagen gemacht bei Halvorgnar Granerud und es hat an allen drei Tagen super funktioniert. Und ich glaube, auch das hat viel zu dieser Erfolgsformel an diesem Wochenende beigetragen. Also hat nicht nur Halvorgnar Granerud den Anteil am großen Erfolg, sondern auch sein Trainer Alex Stöckl, der ihn da immer wieder super unterstützt und in diesem Winter auch die richtigen Entscheidungen trifft, wie damals auch schon in Planitzer beim Teamwettkampf.
Absolut. Es ganz reibungslos lief's abseits von Granerud aber nicht. Marius Lindwig, Johann André Vorfang. Boah, sie haben schon bessere Wochenenden erlebt. Vor allen Dingen Lindwig, der am Samstag die Qualifikation verpasst hat. Für den zweiten Durchgang heute wegen des Anzugs disqualifiziert wurde. Johann André Vorfang. Ich weiß gar nicht, wer es von euch getwittert hat, Jungs, aber den lachenden ja. Gernot war es, den lachenden Vorfang, eine Rarität. Ich glaube, das Lachen ist heute wieder vorbei. Kein zweiter Durchgang für ihn. Nichtsdestotrotz, wenn man so einen Überflieger wie Granerud hat, das überstrahlt dann im Endeffekt auch viel. Ja, Überflieger. Ich bin beim nächsten Team und ich kann dich nicht verschonen. Also, boah, ich fand's heute gefühlt nochmal einen Tiefpunkt, um mal Rudi Völler zu zitieren, der Tiefpunkt vom Tiefpunkt. Also, was im österreichischen Team abgeht, boah, ich tue mich sehr schwer, gern. Und wie geht's denn dir damit? Es läuft ja wirklich überhaupt nicht.
Naja, im Gegensatz zu gestern war ja das Ergebnis heute eine Spur besser. Gestern war nämlich Philipp Aschenwald 16., heute Jan Hörl 11. Also da zumindest eine klitzekleine Steigerung erkennbar. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es war wieder mal ein unglaublich bitteres Wochenende. Und ich habe gestern dann auch mal nachgeschaut, wann wir zuletzt so ein schlechtes Mannschaftsergebnis hatten. Und das war tatsächlich in Rucker. Vergangenes Jahr noch, als gefühlt die halbe Mannschaft in Quarantäne war wegen des Coronavirus und wir mit einer B-Mannschaft dort angetreten sind. Und wenn man das jetzt noch in Relation setzt, dass jetzt die Topspringer mit dabei sind und man trotzdem so ein schwaches Ergebnis hat, dann ja, man kann ganz einfach nicht zufrieden sein und das zieht sich jetzt wirklich wie ein roter Faden durch. Woche für Woche sind zwar gute Ansätze dabei, auch Michi Heiböck hat heute in der Qualifikation, war Vierter, hat einen Supersprung gezeigt und dann ist er im Hauptbewerb, ist er dann nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Also ja, wieder mal ein ziemlich enttäuschendes Wochenende aus österreichischer Sicht, das muss man ganz klar sagen.
Ja, und wenn ein Stefan Kraft nicht fit ist und er hat mit dem Rücken zu tun, er hat so viel kaschiert in den letzten Jahren. Und jetzt tritt genau der Faktor ein, wo ich gerade gesagt habe, Granerud, der überstrahlt dann auch mal so Dinge, die Vorfang und Lindwig passieren. Johansson übrigens auch gut, will ich nicht unterschlagen, aber der kaschiert da gerade viel und Kraft hat auf einem noch anderen Niveau in Österreich viel kaschiert. Und wenn er mal nicht da ist und das wie am Fließband abliefert, offenbaren sich halt solche Dinge. Man stelle sich jetzt aus deutscher Sicht vor, wir hätten Eisenbichler nicht. Dann hätten wir gerade das gleiche Problem. Ja, und ja, irgendwas scheint substanziell nicht zu passen. Und ob man in dieser Saison noch die Kurve kriegt, ich bin skeptisch.
Mhm. Ich will aber eine doch recht lustige Story noch erzählen zum ÖSV-Team, dass wir irgendwas Positives auch berichten können, nämlich der Jan Hörl, ich weiß nicht, liebe Flugschuhhörerinnen und Hörer, ob ihr es mitbekommen habt, der ist heute vor seinem ersten Sprung schon auf dem Balken gesessen, hat gewartet, dass ihn Cheftrainer Andi Swieder Witthölzl abwinkt. Die Ampel war auf grün, Jan Hörl hat auf ein Zeichen gewartet, aber es ist nicht gekommen. Bis dann Jan Hörl ganz laut geschrien hat, Swieder, Spitzname von Cheftrainer Andi Witthölzl. Weiß nicht, ob der Swieder gerade auf dem Weg war, sich Wiener Würstel zu holen oder sich zu wärmen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er dann geistesgegenwärtig zurückgekommen. Jan Hörl mit dem zusätzlichen Adrenalinkick ist gesprungen und ist ziemlich weit gesprungen. Das hat dann anscheinend ihm diese Zusatzmotivation verliehen, dass man dann doch so weit springt.
Ja, schön, dass der Herrenweltcup jetzt auch seinen Roman Kirov-Moment hatte. Finde ich gut.
Genau, das war der russische Trainer, den es... wo war es, Luis? Helf mir.
In Ljubno.
Ljubno. Und der Swieder ist halt clever. Der weiß, wenn man Wiener Würstel bei einem Ski-Weltcup holen will, da muss man sich beeilen, weil es da manche gibt, die da richtig vorne wegbrechen.
Jetzt habe ich dich schon nachgeahmt, Tobi, weil ich habe gerade Wiener Würstel gesagt und wir in Österreich sagen ja eigentlich Frankfurter.
Also, ja gut, du bist deutscher Bundestrainer.
Ich bin immer noch halb bisschen Deutscher, das merkt man schon. Ja, aber wir haben noch was Positives zu berichten, bevor ich das vergesse. Nämlich, wir haben ja auch die zweite Liga, den COC, den Continental Cup. Und ja, wenigstens da gab es was sehr Positives zu vermelden, nämlich da hat Ulrich Wohl genannt, der ÖSV-Adler, alle vier Springen in Willingen gewonnen. Also das soll auch noch ganz kurz erwähnt werden, auf jeden Fall.
Ja, und wer solche Ergebnisse erzielt, auch wenn es in Anführungsstrichen nur der COC ist, why not? Kannst ihn durchaus auch mal reinschmeißen Richtung Weltcup. Jetzt haben wir, ich weiß, ich war zu den Slowenen oft ein bisschen böse hier, aber sie haben ja auch sehr, sehr viel Angriffsfläche geboten. Aber da tun sich zwei Namen gerade, ja, sie kristallisieren sich raus. Und Boa Pavlovcic, erstes Mal am Podest am Samstag in seiner Karriere überhaupt. Und heute gleich nachgelegt mit dem zweiten Platz am Sonntag. Dazu ein Ante Lanišek, der ja die ganze Saison über schon der konstanteste ist. Und auch ein Domen Preutz, der heute stark war, leider dann auch disqualifiziert wurde, aber endlich mal wieder auch gezeigt hat, dass was vorangeht. Luis, so langsam kommt was in Bewegung, ist mein Gefühl.
Ja, aufs Team gesamtbezogen muss man das definitiv schon sagen. Und ich meine, Lanišek haben wir die gesamte Saison über aus unserer Generalkritik ja rausgenommen. Also er war das, was Stefan Kraft bei den Österreichern in dieser Saison leider Gottes eben nicht ist. Also er ist derjenige, der vorangeht und die Top-Resultate erzielt. Und bei Pavlovcic verfestigt sich mehr und mehr so der Trend, dass der auf den Schanzen, die seinem Flugstil einfach liegen, dieser slowenischen Flugschule, dass er da super zurechtkommt. Also wir hatten Ruka, wo er das erste Mal unter die Top 10 gesprungen ist. Dann war er auch beim Tournee-Auftaktspringen, in Engelberg war er auch unter den Top 10. Letztes Wochenende in Willingen schon mit dem vierten Platz sehr nah dran, was auch eine astreine Fliegerschanze ist. Und jetzt nochmal in Klingenthal mit seinen ersten beiden Podestplätzen. Ja, super mit anzusehen. Macht doch wirklich Spaß, dem Jungen zuzuschauen. Also der steckt voller Leidenschaft und haut sich immer oben raus. Das Einzige, was er jetzt eben halt noch umsetzen muss, das ist jetzt die Aufgabe, die ihm Cheftrainer Holuch dann mit auf den Weg gibt, ist, dass er eben das auch auf Schanzen bringt, die ihm jetzt nicht so liegen. Und da sind wir nächstes Wochenende in Zakopane gleich auf einer solchen. Wenn er es denn allerdings schafft, dann haben die Slowenen zwei Spitzenspringer, die auch im Hinblick auf die nordische Ski-WM noch sehr wertvoll werden könnten.
Ich fühle mich ja hier inzwischen ein bisschen schlecht, ja. Gernot Clement, deutscher Bundestrainer, Luis Holoch, slowenischer Cheftrainer. Ich schau mal, vielleicht sucht ja Kasachstan oder Italien noch jemanden, ja. Ich höre mich nach der Aufnahme mal um, welcher Cheftrainer ich nächste Woche bin. Der Hörer Dadde 1896, der sich auch regelmäßig meldet, könnt ihr übrigens auch über Social Media. Wir freuen uns immer über Fragen, hat eine Frage gestellt und die habe ich mir auch aufgeschrieben vor der Aufnahme. Wenn wir jetzt über das Mixed springen, und ich spreche jetzt erstmal nicht von Rouchnov, was natürlich immer eine coole Generalprobe ist, aber wenn wir über die WM sprechen, wo auch ein Mixed Springen stattfindet, wir haben vorhin gehört, ja, Nika Krishna, Emma Klinec, jetzt Bor Pavlovcic und Angela Nischek. Luis, da kann schon was gehen für die Slowenen.
Absolut, ja. Also wie gesagt, es hängt vor allem daran, was Pavlovcic macht, denn daran, dass Angela Nischek auch auf den Normalschanzen in der Lage ist, wirklich Topsprünge abzuliefern, da besteht kein Zweifel dran. Vor allem, weil er das in der Vergangenheit auch schon bewiesen hat. Also letzten Endes würde es dann am vierten Mann hängen. Wenn man sich dann aber überlegt oder vorstellt, er bringt es hin, dann sind die Slowenen mindestens ein Kandidat für das Podest, wenn nicht sogar fürs Mixed. Und das ist was dem Team bislang noch fehlt. Also sie waren bei den Mixed-Springen bislang noch nicht unter den Medaillenrängen. Dieses Jahr würde ich die Chancen aber durchaus gut einschätzen, weil du eben Nationen hast wie Japan beispielsweise, wo jetzt nur die Damen wirklich an guten Tagen Weltspitze sind. Oder andersrum eben im deutschen Team. Du hast eigentlich nur Norwegen, das wirklich bei beiden Geschlechtern ausgeglichen ist. Und mit Abstrichen vielleicht noch Österreich an einem guten Tag. Dementsprechend steht den Slowenen da wirklich eine Tür
offen. Da müssten aber drei Damen springen, wenn du den ÖSV ins Spiel bringst.
Jetzt wollte ich mal loben und dann ist es dir wieder nicht recht.
War nicht ganz ernst gemeint. Alles gut, hast ja, schon recht.
Ja. Okay, gut. Ich würde sagen, dann machen wir den Weltcup in Klingenthal an dieser Stelle auch zu. Wobei eine Frage uns dann doch noch erreicht hat von Nico Piliskic. Was haltet ihr von den vielen Lukenwechseln heute? Also er spricht über das Herrenspringen heute am Sonntag in Klingenthal. Und wir haben es wirklich gesehen im zweiten Durchgang. Da ging es von Luke 14, mit der wir angefangen haben, runter bis auf Luke 8, die allerdings eine Coaches Decision, über die wir gesprochen haben, von Alex Stöckel war. Also es ging eigentlich zwischen 14 und 9 nach unten. Ganz ehrlich, Nico, ich bin da bei dir. Ich habe mich daran auch gestört, dass man da mit den Luken so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, man hat unglaublich oft gewechselt und kaum kam ein guter Sprung, ist man wieder runtergegangen. Da liegt der Geburtsfehler meiner Meinung nach daran, dass man, es waren zu Beginn dieses Durchgangs, war es windstill, so. Und man setzt gleich an und sagt, ja gut, dann fangen wir mit Luke 14 an. Schwierig. Da schafft man sich im Endeffekt selbst dieses Problem, dass man dann, wenn es entsprechend weit geht, was auch kein Wunder ist, weil der Anlauf entsprechend lang ist, dass man dann, sobald es gute Sprünge gibt, entsprechend wieder runtergehen muss. Und dann war ein gewisser Aufwind halt da, der auch dann aus einer Luke 12, selbst aus einer 10 ermöglicht hat, dass es richtig weit geht. Und dann musste man wieder runtergehen. Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass man von Anfang an sagt, hey, wir fangen mit Luke 12 an und haben dann eine Differenz zwischen Luke 12 und Luke 9, in der Eisenbichler gesprungen ist. Wenn Granerud und Stöckel sagen, sie gehen in die 8, ist ihre Entscheidung. Aber alles andere war ja eine Entscheidung der Jury. Man kann sich das, die ganzen Diskussionen sparen, wenn man halt ein bisschen konservativer rangeht und sagt, hey, wir starten nicht aus der 14, wir gehen runter auf die 12. Nichtsdestotrotz, ich fand es von der Qualität her heute eines der hochwertigsten Springen, die ich in dieser Saison gesehen habe. Was sie selbst mit den veränderten Luken dann hingekriegt haben. Ich denke an Kubacki zum Beispiel. Super, hat mir gut gefallen. Nichtsdestotrotz, ja, muss man da sensibler sein. Sonst wird es irgendwann eine Raketenwissenschaft.
bin ich völlig bei dir. Vor allem ein wesentlicher Punkt, der dabei ja zerstört wird, ist ja die Vergleichbarkeit der Sprünge. Also wenn du ein Feld von 30 Leuten hast und da wird alle 4-5 Sprünge aus einer anderen Luke angefahren, dann ist es schwierig, die Sprünge auch ins Verhältnis zu setzen und zu bewerten. Und weil du eben konservativer Herangehen angesprochen hast, man muss sich ja nur das Ergebnis mal angucken. Es gab im zweiten Durchgang genau einen Sprung, der nicht über den K-Punkt war. Und es gab, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, 6 oder 7, die sogar über Hills Heights gingen. Das ist völlig untypisch im Skispringen und gerade in Klingenthal, wo wir ja letzte Saison mit dem Sturz von Thomas Austin-Markeng auch eine sehr ungünstige Erfahrung gemacht haben, was das Thema Knieverletzungen angeht. Es hat mich schon ein bisschen gewundert, aber natürlich zum Zuschauen, wenn das alles seinen Gang geht und so verläuft, wie es jetzt ist, ist es natürlich genial. Nur, wie gesagt, mir wäre dann halt die Vergleichbarkeit der Sprünge wichtiger, denn du hast nun mal diesen Spannungsbogen, dass die Springer, die am Ende eines Durchgangs drankommen, normalerweise auch die besten sind. Wenn die aber weniger weit oder kürzer springen als die Kollegen vor ihnen, dann ist es ja auch für den TV-Zuschauer unglaublich schwierig, das noch nachzuvollziehen.
Absolut. Was ich ergänzen will aber, jetzt auch zum Thema Sicherheitsaspekt, diese Sprünge wurden alle, und wir waren super nah dran, 2x1/2 Meter am Schanzenrekord, die wurden alle unten sauber mit Telemark gestanden. Also wir waren nie in einem Bereich, wo aufgrund von Juryentscheidungen das Ganze gefährlich wird für die Athleten.
Geht aber auch nur bei dem Aufwind, muss man dazu sagen.
Genau, aber er war da und wenn er da ist, ist er da und dann kann man sowas auch mal ausnutzen. Aber Nico hat uns ja nicht unbewusst geschrieben, es war schon auffällig und ist auch ein ist auch eine Dynamik, die wir nicht jede Woche sehen und auch nicht jede Woche brauchen. So, ich will noch 2 weitere Hörerfragen mitnehmen und zwar hat uns der Jan geschrieben und ihm fällt auf, dass die Haltungsnoten sehr voneinander abweichen. Was halten wir von einer Art Videobeweis oder einer unabhängigen Jury, welche diese im Nachhinein sich anschaut und damit im Endeffekt ein provisorisches Ergebnis erstmal nach einem Wettkampf stehen würde? Gernot hat bei unserem Call, den wir über Video machen, den Daumen schon nach unten gezeigt. Kannst du das auch verbalisieren, Gernot?
Ja, also ich würde auf jeden Fall die Tradition beibehalten, dass es weiter die Kampfrichter sind, die entscheiden. Natürlich gibt es von Mal zu Mal Abweichungen, aber insgesamt finde ich, dass es doch recht fair über die Bühne geht. Und ja, es ist auch ein gewisser Anhaltspunkt, der dann auch dazu führt, dass man ein Gesprächsthema hat beim Thema Skispringen. Und wenn dann alles über den Computer gesteuert wird, dann glaube ich, fällt eine ganz, ganz wichtige Komponente weg in diesem Skisprungsport. Deswegen, also ich bin auf jeden Fall ein Gegner davon. Ich will, dass weiter die Kampfrichter in den schönen Türmen sitzen und die Sprünge bewerten. Aber dass natürlich ab und zu ich mir auch denke, das ist zu wenig oder der bekommt zu viel Haltungsnoten, so geht's mir natürlich auch.
Luis, deine Meinung?
Ja, würde ich mich gerne und erstmal grundsätzlich anschließen. Vor allem ist ja das Problem, wenn der Jan das schon andeutet, eine unabhängige Jury. Also wie willst du das denn bewerkstelligen? Also klar, man kann jetzt sagen, okay, in der Formel 1 gibt's diese Stewards, die auch losgelöst von ihrer Nationalität irgendwie versuchen sollen, das zu argumentieren. Aber da haben wir genau den Fall, den Gernot gerade angesprochen hat. Auch da gibt's jedes Rennwochenende Gesprächsstoff über irgendwelche Strafen, die vielleicht auch nicht gerechtfertigt sind, wie dem auch sei. Und vor allem ein zweites Problem ist ja, du machst den Sport damit kaputt, wenn du sagst, ja okay, wir machen jetzt erstmal ein provisorisches Ergebnis und 3 Stunden später gibt's dann das offizielle Ergebnis. Der Zuschauer möchte doch, wenn das Springen vorbei ist, dass er weiß, wer Erster, Zweiter, Dritter ist. Und das war ja auch genau der Grund, warum in der nordischen Kombination beispielsweise irgendwann die Gundersen-Methode eingeführt wurde, weil früher gar keiner wusste, wer denn jetzt nach dem Zieleinlauf eigentlich gewonnen hat oder wenn der Lauf vor dem Springen war. So, deswegen bin ich da dagegen, vor allem, weil es das Ganze auch nochmal in die Länge ziehen würde. Und wir hatten letztes Wochenende in Willingen ein Springen, das, Freunde, für einen Durchgang 2 Stunden gedauert hat. dann müssen wir es nicht noch weiter ins Extreme treiben.
Ja, und der Luis und ich, wir sind komplett überarbeitet. Und Jan, wenn wir dann noch 2 bis 3 Stunden warten müssen, bis das offizielle Ergebnis steht, dann wird's nicht besser. Und dann brauche ich einen Hundesitter, ja, weil irgendjemand muss mit der Gerti ja auch nach draußen gehen. Also, es ist ein klassischer Fall davon, dass solche Bewertungen im Sport im Endeffekt dann auch dazugehören. Es sind 5. Die beste, die schlechteste Note wird gestrichen. Da schafft man natürlich schon eine gewisse Regulierung innerhalb dieses Segments. Und was man, glaube ich, auch dazu sagen muss, weil wir natürlich sehr viel über den Fußball und Videobeweise sprechen. Ich höre eigentlich nie Athleten, die nach einem Springen sich hinstellen und sagen, ich bin nur 6. geworden, weil mich die Haltungsrichter so schlecht benotet haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre das nicht. So, klar denkt man sich manchmal, das ist jetzt von der Benotung her aber ein bisschen komisch, aber dass sich jemand hinstellt und sagt so, das ist ein fundamentales Problem und wir müssen da radikal ansetzen und irgendwas verändern, höre ich weder von Trainern, noch von Offiziellen, noch von den Athleten selber. Und solange wir so einen Status haben, dass die Beteiligten, die dies unmittelbar betrifft, da nicht fundamental was ändern wollen, müssen wir nicht künstlich an irgendwas rangehen, was seit Jahrzehnten letztlich funktioniert. So, 2 weitere Fragen. Warum wurde Evgeny Klimov suspendiert? Fragt uns Lea12-01. Luis, du hast ein offizielles Statement vom russischen Skiverband, glaube ich, gefunden, gell?
Genau, da wurde dann schlicht und ergreifend gesagt, dass es eben eine Trainingszusammenkunft des russischen Teams gab, an der Evgeny Klimov einfach nicht teilgenommen hat, sondern lieber einen russischen Landeswettbewerb gesprungen ist. Also dementsprechend wurde er dann jetzt für das Wochenende in Klingenthal aus dem Team genommen. Soll sich aber nur um eine kurzfristige Maßnahme handeln. Also man munkelt, dass er nächstes Wochenende in Zakopane dann schon wieder dabei ist. Ein klassischer Denkzettel, so würde ich das mal nennen.
Okay. Und dann hat uns noch eine Frage von Haflinge 18 erreicht. Wie ist der Spitzname Eisei entstanden? Also der Spitzname von Markus Eisenbichler. Ja, oft sind die simpelsten Fragen die besten. Und ich muss zu meiner Stande geschehen. Ich bin da blank. Ich habe euch vorher gefragt, ihr seid es auch. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, es wisst, schreibt's uns, dann werden wir es nächste Woche hier mitteilen. Ansonsten, ich fahre mal meine Kontaktfühler aus und wer in Rosenheim wohnt, der wohnt nicht weit weg von Siegsdorf, der Heimat von Markus Eisenbichler. Ich werde es schon herausfinden. Ist eine Challenge für mich, die nehme ich in Angriff und ja, die Jungs haben ja jetzt zu tun.
Ja, also Evgeny Klimov möchte ich noch loswerden. Vielleicht ist der ja schon auf dem Weg nach Rumänien zum Schneeschaufeln. Also vielleicht ist das der eigentliche Grund, dass er suspendiert wurde. Und zum Thema Eisenbichler, dass ich da auch noch was Kluges beisteuern kann. Vielleicht liebt er ja das Rührei zum Frühstück. Eisei. Das wäre jetzt so meine Theorie.
So, das war mein letzter Auftritt in der Flugshow, weil ich muss mir sehr viel anhören, aber es gibt auch für mich Grenzen. Ja.
Ach, komm,
und das Rührei zum Frühstück. weißt du, wenn du jetzt kreativ gewesen wärst, hättest du gesagt, dass er mal Schneeschippen in Ruschnow war, um eine Schanze zu präparieren. Und er musste sein Rührei dann draußen in Schnee und Eis verzehren. Und es war dann ein Eisei.
Aber jetzt habe ich eine Idee. Wir können ja die Sache weiterdrehen. Wir können ja unseren Hörerinnen und Hörern zur Aufgabe geben, dass sie uns ihre Theorie schreiben, wie dieser Spitzname entstanden ist, wenn dir meine Theorie schon nicht gefällt.
Ja, finde ich gut. Und als Gewinn gibt's dann die Seite mit 2 Medaillen von der Saisonvorschau, gemalt von Gernot Clement.
Ganz genau. Und ein 10er-Pack Bio-Eier von mir aus Niederösterreich.
Okay, also Leute, ihr merkt, wir sind, was das Niveau angeht, am Ende.
Am Ende,
ja,
sind wir.
Ja, wirklich am Ende, auch thematisch, Gott sei Dank. Wir geben euch noch ganz fix mit auf den Weg, wie es jetzt weitergeht. Also Lillehammer der Damen, habe ich schon gesagt, muss leider abgesagt werden. Zakopane in Polen, da waren wir neulich schon mal, sind wir jetzt wieder, springt eben für Peking ein und da haben wir einmal die Qualifikation am Freitag um 16 Uhr, Samstag erstes Springen 16 Uhr und Sonntag ganz dick notieren 16.10 Uhr, warum auch immer das zweite Springen. Und ja, dann bin ich jetzt erstmal wirklich auch durch für heute und der Mann, der die besten, wirklich mit Abstand besten Sprüche und Ideen auf Lager hat, darf euch jetzt verabschieden. Und ich muss nicht sagen, wer es ist.
Ja, liebe Flugschauerinnen und Hörer, ich möchte mal aufrufen, also wenn ihr wirklich eine tolle Theorie habt zum Spitznamen von Markus Eisenbichler, schickt uns die gerne. Ihr könnt uns jetzt nämlich auch per E-Mail erreichen, nämlich unter flugshowpodcast@gmail.com. Da könnt ihr uns auch jederzeit eine Anfrage schicken und bis dahin fliegt, soweit es geht, schöne Woche und tschüss.